Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Bei uns geht es gleich um den zweiten Vorrundensieg des deutschen Teams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Es geht um juristische Probleme bei den Russland-Sanktionen im Tischtennis und um eine neue Anlaufstelle für Athletinnen und Athleten, die Gewalt erlebt haben. Zuerst aber kommen wir zu einem außergewöhnlichen Schritt im Männerfußball. Gegangen ist diesen Schritt Jake Daniels vom englischen Zweitligisten Blackpool. Der 17-Jährige hat bei Sky Sports offen über seine Homosexualität gesprochen.
It's been such a long time of lying.
Es war so eine lange Zeit, in der ich gelogen habe und ich habe immer mehr darüber nachgedacht, wie ich es machen will und wann ich es machen will. Und ich glaube, jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und ich fühle einfach, dass ich bereit bin, den Leuten meine Geschichte zu erzählen. Ich will, dass die Leute mein wahres Ich kennen. Die ganze Zeit zu lügen, das wollte ich nicht tun. Und es war ein Kampf, aber jetzt fühle ich mich einfach bereit, ich selbst zu sein und selbstbewusst damit umzugehen.
Bisher gibt es nur sehr wenige Profifußballer, die ihre Homosexualität öffentlich gemacht haben, schon gar nicht während ihrer Spielerkarriere. Der deutsche ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger zum Beispiel hatte sein Coming-out nach seiner Laufbahn. Hitzlsperger war neben dem britischen Premierminister Johnson einer der ersten, der Jake Daniels nun gratulierte. Der wiederum sagte bei Sky Sports, warum es seiner Einschätzung nach so wenige aktive Fußballer gibt, die offen homosexuell leben.
I think it comes down with a lot of footballers want to be known as like masculinity.
Ich denke, dass viele Fußballer als männlich wahrgenommen werden wollen und viele Menschen vergleichen Schwulsein mit Schwachsein, aber das ist nicht der Fall. Viele wollen sich nicht outen, weil man sich damit auf dem Feld angreifbar machen könnte. Ich möchte das Vorbild sein, um Menschen vielleicht zu ermutigen, ihr Coming Out zu haben.
Nach dem Coming-out des jungen Fußballprofis Jake Daniels machen wir weiter mit der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Dort hat das deutsche Team sein drittes Vorrundenspiel gewonnen mit 3:2 gegen Frankreich. Dazu aus Helsinki, Burkhard Hupe.
Es war eine Zitterpartie bis zur allerletzten Sekunde. Aber die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den zweiten WM-Sieg geschafft gegen Frankreich. Ein 3:2 unter dem Strich, ein hochverdienter Erfolg und doch am Ende ein bisschen glücklich zustande gekommen, als die Franzosen ihren Torhüter vom Eis nahmen und noch einmal alles in die Waagschale warfen. Aber da zeigte sich, dass auch Matthias Niederberger ein überragender Rückhalt für seine Mannschaft sein kann. Mit 2-3 ganz starken Paraden sicherte er den Erfolg. Die deutschen Torschützen. Gleich zu Beginn war es Fischbuch aus Düsseldorf, zum 2:1 dann Ehl aus Düsseldorf erfolgreich und im letzten Drittel dann der Pföderl, einziger Wermutstropfen aus deutscher Sicht, die frühe Verletzung von Tim Stützle, dem Star aus der NHL. Er verdrehte sich bei einem Check in die Bande das Knie.
Auch im Sport hat der Krieg in der Ukraine zu etlichen Sanktionen geführt gegen Russland. Im Tischtennis zum Beispiel schloss der Europäische Verband alle russischen Clubs aus, auch aus der Champions League. Deren Halbfinale zwischen Orenburg und Jekaterinburg wurde abgesagt und zum Sieger des Wettbewerbes wurde der Gewinner des anderen Halbfinals erklärt, und zwar Borussia Düsseldorf. Eine Handhabung, die nicht lange Bestand hatte. Die russischen Clubs legten erfolgreich Einspruch ein beim Sportgericht des Europäischen Tischtennisverbandes. Wie der nun mit dieser kniffligen Situation umgehen will, das hat Raphael Späth nachgefragt.
Doch kein Champions-League-Titel für Borussia Düsseldorf. Stattdessen müssen sowohl das russische Halbfinalduell als auch das Endspiel neu angesetzt werden. Das war das Urteil des Board of Appeal, also des Sportgerichts der Europäischen Tischtennisunion ETTU. Ein Urteil, über das im Exekutivkomitee des Verbandes in den letzten Wochen intensiv beraten wurde, erzählt Vizepräsidentin Heike Ahlert. Nach Einbeziehung juristischer Experten hat sich die Exekutive jetzt dazu entschieden,
dass wir nochmal an das Board of Appeal rangehen. Und zwar auf der Grundlage unserer Verfassung, dass dann, wenn wir neue Argumente haben, wir das Board of Appeal nochmal anrufen können. Das haben wir gemacht und mit der Bitte, dass das Finale nicht gespielt werden kann aus mehreren Gründen.
Das interne Sportgericht soll den Fall also nochmals bewerten. Mehr inhaltliche Details über die Argumentation der ETTU-Exekutive will Heike Ahlert aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit nicht nennen. Borussia Düsseldorf hatte aber schon nach der Verkündung des ersten Sportgerichtsurteils angekündigt, unter keinen Umständen gegen russische Vereine anzutreten. Pressesprecher Alexander Schilling betonte damals im WDR:
Wir werden jetzt nicht sagen, ja, weil jetzt irgendwie das ganze Thema doch wieder aufgerollt wird, Jetzt spielen wir dann gegen die Russen. Das wird nicht passieren. Das ist eine ganz klare Haltung unseres Clubs.
An der Spitze des Europäischen Verbandes stand bis kurz nach Kriegsbeginn mit Igor Levitin auch ein ehemaliges Mitglied des Kabinetts Putins. Sein Amt beim Europäischen Tischtennisverband lässt er jetzt bis auf Weiteres ruhen. Vizepräsidentin Heike Ahlert kann sich schwer vorstellen, dass alle Mitgliedsverbände einer Rückkehr Levitins in die Exekutive zustimmen werden.
Natürlich befassen wir uns auch damit, ob wir in unserer Verfassung vielleicht auch nochmal entsprechende Bestimmungen aufnehmen müssen, die einfach noch mehr das Good Governance-Thema sicherstellen. Auch das ist ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird, denke ich.
Im Fall der russischen Clubs hofft das Exekutivkomitee jetzt erst einmal auf eine schnelle Entscheidung des eigenen Sportgerichts. Möglicherweise steht dann der nächste juristische Schritt an, der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof KAS. In anderen Sportarten ist das schon geschehen. Russische Fußballclubs haben vor dem KAS gegen ihren Ausschluss aus europäischen Wettbewerben Einspruch eingelegt. Eine Entscheidung des KAS steht noch aus.
Über die sportrechtliche Dimension von Russland-Sanktionen ein Beitrag von Raphael Späth. Seien es psychische Demütigungen, das Ausnutzen persönlicher Abhängigkeiten oder sexuelle Übergriffe. Immer wieder kommt es vor, dass Spitzensportlerinnen und Sportler Gewalt erleiden. Für sie hat der Verein Athleten Deutschland eine neue, unabhängige Anlaufstelle geschaffen, die heute ihre Arbeit aufgenommen hat. Andrea Schildke berichtet.
Hier können Betroffene Erlebtes in Worte fassen und beginnen, Geschehenes zu bewältigen, schreibt der Verein auf der Website der neuen Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt. Betroffene von physischer, psychischer oder sexueller Gewalt sollen hier Unterstützung finden. Aus jeder Zeile des Internetauftritts spricht die Erfahrung im Umgang mit Betroffenen und das Wissen um das, was ihnen widerfahren ist. Denn schon in der Planungsphase seien Betroffene eingebunden gewesen, bestätigt auch Nadine Dobler, eine der Ansprechpersonen der Anlaufstelle.
Das war total wichtig, weil immer wieder so sensible Sachen rausgekommen sind. Entweder war die Ansprache falsch oder Wordings waren falsch, wo Betroffene sich nicht richtig abgeholt fühlen. Deswegen war uns die Perspektive total wichtig, weil es sich an Betroffene richtet und weil wir auf der Seite von den Betroffenen stehen wollen.
Wer eine E-Mail schreibt an die Anlaufstelle, landet bei Nadine Dobler. Sie ist im Bereich soziale Arbeit tätig und hat selbst als Kind im Fußball sexuelle Gewalt erfahren. Für ihre Tätigkeit ist Dobler beim Verein Athleten Deutschland angestellt. Der hat die Anlaufstelle gegründet, weil sich zuletzt immer mehr Betroffene dort gemeldet hätten. Sie hätten kein Vertrauen in die Strukturen des organisierten Sports, berichtet Maximilian Klein. Daher der Bedarf an einer unabhängigen Anlaufstelle.
Es gibt bei uns auch dann Ansprechpersonen, die Betroffene längerfristig begleiten. Und die Betroffenen erhalten von uns die Möglichkeit, psychosoziale und rechtliche Erstberatung zu bekommen.
Betroffene können sich sowohl per Mail an die Anlaufstelle wenden, als auch telefonisch. Auf diesem Weg erreichen sie die Expertinnen eines Hilfetelefons. Alle, die bei Anlauf gegen Gewalt tätig sind, kennen sich mit den Sportstrukturen aus, sind aber davon unabhängig. Eine wichtige Voraussetzung erläutert Sportsoziologin Bettina Rulofs.
Tatsächlich haben wir in unseren Studien immer wieder Hinweise darauf gefunden, dass es für Betroffene schwierig ist, überhaupt Anlaufstellen zu finden und dass gerade auch die Betroffenen sich Anlaufstellen wünschen, die ein Stück weit eine Unabhängigkeit von den Verbands- und Vereinsstrukturen haben.
Die Sportsoziologin ist im wissenschaftlichen Beirat der Anlaufstelle. In zahlreichen Studien hat sie unter anderem das Ausmaß von psychischen, physischen oder sexuellen Übergriffen im Sport belegt. Daraus ergibt sich für Bettina Rulofs die dringende Notwendigkeit von Anlaufstellen, speziell für Betroffene aus dem Sport. Auch das Bundesinnenministerium plant nach eigenen Angaben eine solche Stelle für Betroffene aus dem Leistungs- und Breitensport. Für Athleten Deutschland ist Anlauf gegen Gewalt nur ein erster Schritt. Weitere sollen folgen, bis hin zum Ziel eines übergeordneten Zentrums für Safe Sport, das mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist, sowohl was Prävention, Intervention als auch Aufarbeitung betrifft.
Nach diesem Beitrag von Andrea Schildke haben wir abschließend noch ein Karriereende im Wintersport. Rodel-Olympiasieger Johannes Ludwig beendet seine Laufbahn mit 36 Jahren und nach der für ihn erfolgreichsten Saison. Johannes Ludwig wurde in Peking Olympiasieger im Einzel und Team und gewann außerdem den Gesamtweltcup im Rodeln. Das war Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rode. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Abend noch.